Alles klar, Klassik. Das Thema mit Axel Brüggemann. Ja, hallo und herzlich willkommen. Und obwohl wir heute eine Themensendung haben, bin ich nicht ganz alleine. Doro wird sich in dieser Sendung auch einmischen, denn es geht um ein Thema, das wir seit es diesen Podcast gibt, angekündigt haben, weil wir es so wichtig fanden und weil Sachen, die so wichtig sind, ja, die schiebt man am liebsten vor sich her, haben wir lange gewartet, bis wir dann endlich auch die richtig große Besetzung haben, um dieses wichtige Thema zu debattieren. Es geht um nichts anderes als um die Tarifverträge für Künstlerinnen und Künstler. Da liegt nämlich einiges im Argen. Und wir haben Vertreter von beiden Seiten, mit denen wir das diskutieren. Auf der einen Seite sprechen wir mit Lisa Jobbt. Sie ist Vorsitzende der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger und damit Vertreterin der Künstler und Künstler. Der andere Gesprächspartner sitzt auf der anderen Seite, ist allerdings nicht direkt an den Verhandlungen beteiligt. Ja, und wenn man ihn anruft, dann erklingt erstmal das hier. Das ist die Warteschleife von Carsten Broster, Kultursenator in Hamburg, Vorsitzender des Deutschen Bühnenvereins und einer der profiliertesten Kulturpolitiker Deutschlands. Na, und wer so eine Warteschleife hat, der braucht auf blöde Fragen nicht lange zu warten.
Broster?
Na, das ist ja beruhigende Musik. Hallo, Axel Brüggemann hier.
Ja, ich grüße Sie. Haben Sie es erkannt?
Menuett war das. Weiß ich nicht.
Nein.
Frau Gregor ist auch da. Ich nehme den Telefonjoker. Doro, sag du mal.
Ich würde sagen, es war Hände.
Nein. Es war Karl Philipp Emanuel Bach.
Na, wir sind in Hamburg.
Aus den Hamburger Symphonien, ja. Genau, in einer Einspielung des Ensemble Resonanz unter dem Dirigenten Riccardo Minasi. Also insofern, jetzt fragen Sie mich aber nicht, welche Symphonie und welcher Satz, da wäre ich jetzt auch raus, aber ich weiß, das ist.
Ja, und bevor es dann losging, haben wir noch ein kleines Geheimnis erfahren.
Ja, nee, vorher war ja die kleine Nachtmusik in dieser Computer-Dudelei-Version drin und die ging Olaf Scholz seinerzeit so auf den Geist, dass er gesagt hat, er will hier ordentliche Musik drin haben und bitte was Hamburgisches und das kam dann dabei raus.
Na, das ist doch mal ein Erbe.
Ja,
das
dem ist heutigen Kanzler Erbe. Zu verdanken, ja. Genau.
Ja. Wir nennen ihn ja auch den Kulturkanzler. Ja. Ja, ganz so launig ist das Gespräch dann nicht geblieben. Ihr werdet das gleich hören, denn es geht natürlich um große und wichtige Fragen. Wie muss der Tarifvertrag an den deutschen Bühnen sich verändern, um auf der einen Seite die Arbeit an Theatern in Orchestern wieder attraktiv zu machen, auf der anderen Seite, um möglichst Machtmissbrauch schon im Vorfeld zu verhindern und vor allen Dingen, wie kriegt man als Künstlerin, als Künstler Familie und Kunst unter einen Hut? Darüber reden wir im zweiten Teil dieses Podcasts mit Carsten Broster. Aber erst einmal wollen wir jetzt die Perspektive der Bühnengewerkschaft, der GdBA, hören. Und ich freue mich, dass Lisa Jobbt aus dem Vorstand Zeit für uns gefunden hat. Hallo, Frau Jobbt.
Hallo.
Große Themen sind da. Und Sie verhandeln schon seit Monaten eigentlich um neue Tarifverträge. Die grundsätzliche Frage für jemanden da draußen, warum ist es eigentlich wichtig, dass neue Tarifverträge entstehen? Was sind so die Grundeckpfeiler, um die es da eigentlich geht, wenn Sie da am Tisch sitzen?
Ja, zum einen geht es natürlich um das Thema Bezahlung wie in anderen Tarifverträgen auch. Wir hatten bis vorgestern im Prinzip eine Mindestgage von 2.000 Euro brutto. Die haben wir jetzt zum Glück nicht mehr. Aber das ist, was Leute verdient haben mit einem Hochschulstudium im künstlerischen Beschäftigungsbereich an den Theatern. Also das liegt unter der Entgeltgruppe 9, das sagt manchen ZuhörerInnen mit Sicherheit etwas. Da sind andere Leute mit Hochschulabschluss eingruppiert. Und wir haben noch nicht mal eine Tabelle. Also wir haben jetzt zwei Bezahlstufen für eine Einstiegsstufe für EinsteigerInnen und eine Mindestgage für alles ab dem dritten Beschäftigungsjahr. Und daran erkennt man dann schon, wenn man jetzt, wir haben die Gagen wirklich in sehr konstruktiven Verhandlungen sehr nach oben treiben können, sind immer noch nicht bei E9, muss ich leider sagen. Und wir haben natürlich keine Stufen. Das heißt, Leute, die jetzt im 7., 10., 12. Berufsjahr sind, verdienen halt mit unter 150 Euro nur mehr als AnfängerInnen. Und das kann natürlich so nicht bleiben.
Das ist ein grundsätzlich absurdes Problem, auch da gesellschaftlich gesehen, dass ausgerechnet die Bühne, die immer so die Moral nach vorne trägt, ein Gefälle auch von Honoraren hat. Ja, da kommt die Super-Diva irgendwie und kassiert 20.000 Euro am Tag. Und wie Sie sagen, da kommt dann die Soubrette am Theater, die gerade mal mit 2.000 Euro nach Hause geht. Das ist ja auch wirklich eigentlich absurd, oder? Dass ausgerechnet dort, wo man Gerechtigkeit predigt, wo man über Gesellschaftsmodelle diskutiert, das hinter der Bühne überhaupt nicht einlöst.
Ja, da haben sie den Nagel auf den Kopf getroffen, ganz genau. Deswegen habe ich mich auch besonnen und habe gesagt, ich übernehme das Amt als Gewerkschaftspräsidentin, um da für meine Kolleginnen und Kollegen einfach erfolgreiche, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, die es den Künstlern ermöglichen, nicht ab Mitte 30 aufzuhören. Weil das ist aktuell ein Beruf mit fehlenden Arbeitszeitregelungen und einem ständigen Damoklesschwert, das über einem schwebt. Das heißt nicht Verlängerung. Diese Verträge können jährlich nicht verlängert werden. Das sind so was wie so Kettenbefristung, kann man sich das vorstellen. Das sind, das macht Menschen, das macht Angst so und das begünstigt Machtmissbrauch. Also, und da habe ich schon ein paar andere Themen skizziert. Wofür brauchen wir einen Tarifvertrag? Was ist denn der Gegenstand? Es ist dieses Thema dieser auslaufenden Verträge. Es gibt dazu, es gibt sozusagen überhaupt gar keinen richtigen Schutz. Es sind künstlerische Gründe, die man dann nennen muss, warum ein Vertrag nicht verlängert wird und diese künstlerischen Gründe sind nicht nachweisbar.
Genau, du kannst als Intendantin, Intendant einfach sagen, also ehrlich gesagt, du passt irgendwie gerade nicht in die künstlerische Richtung, die wir da vorantreiben.
Genau,
so und dann bist du weg. Das heißt ja, aber auch das nochmal runterzubrechen, das heißt sozusagen ja nicht nur die Willkür auf der einen Seite, sondern es heißt auch, dass ich damit als Leiterin, Leiter eines Theaters ein Personal habe, mit dem ich so frei hantieren kann wie in kaum einem anderen Berufsfeld. Weil ich kann nach jedem Jahr sagen, du, war jetzt irgendwie nicht so richtig cool, deine Rolle da, ich will dich nicht mehr haben. Und in Wahrheit könnten es ganz andere Gründe sein. Du bist mir zu aufmüpfig, du forderst zu viel, du machst nicht alles, was du sagst. Also man hat sozusagen einfach auch wahnsinnig viel Macht dadurch.
Ganz genau, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Intendanz entscheidet über deine Einkommenssituation und über deine, aber auch deine künstlerische Sichtbarkeit. Und das ist eine andere Währung, die noch mit im Raum steht, dass man eben auch Angst hat, sich vielleicht zu äußern, nicht nur, weil man Angst hat, nicht verlängert zu werden, sondern auch, weil man keine schwierige Type sein will und hinterher noch Bestrafung in der Besetzungspolitik befürchten möchte.
Wie ist denn das am Verhandlungstisch? Ist dann eine Offenheit von Intendantinnen, Intendanten vom Bühnenverein, dass die schon checken, ja, das ist ein Problem oder mauern die da und sagen, ey, stellt euch mal nicht so an, Kunst ist nur möglich, wenn wir auch flexibel sind?
Beides, würde ich sagen, beides. Also die soziale Verantwortung oder das soziale Malheur, was dieser Vertrag mit sich bringt, das wird von vielen gesehen und dass es nach Regelbedarf gibt, das wird auch gesehen. Aber die Schritte, die wir, sage ich mal, jetzt gerade erst in einem ersten Positionsaustausch gemacht haben, die sind für uns als Gewerkschaft natürlich noch zu klein. Sie müssen sich vorstellen, dass wir einen Tarifvertrag reformieren, der in den letzten 30 Jahren keine nennenswerten Verbesserungen für die Leute auf und hinter der Bühne gebracht hat. Vielleicht für den Bereich Opernchor, da sieht es nicht ganz so finster aus, aber sage ich mal für eine Schauspielerin, für eine Sängerin oder auch hinter der Bühne eine Maskenbildnerin oder eine Assistentinnen hat es keine nennenswerten Verbesserungen gebracht. Es ist ganz recht frisch eigentlich erst, dass man während der Schwangerschaft unter Nichtverlängerungsschutz steht. Das ist ein paar Jahre erst alt, das müssen Sie sich mal vorstellen.
Das ist absurd, ne? Das ist fast noch wie zu Shakespeares Zeiten, irgendwie mutet das so ein bisschen an. Aber das zeigt ja auch ein anderes Phänomen, dass diese Gesellschaft sich radikal wandelt und Verträge sich damit natürlich auch wandeln müssen und Theater als Institution sich wandeln muss, aber das ausgerechnet sehr behäbig zu sein scheint. Führt mich zu dem nächsten großen Thema, was Sie vorantreiben, ist eben so eine Flexibilität hinzukriegen, dass man auch Familie und Kunst miteinander verbinden kann. Und da scheint ja auch so ein alter Mythos noch zu sein, der 70er, 80er Jahre, ey, wenn du im Theater bist, dann musst du dein Leben opfern und dann ist das alles egal, was du privat machst. Heute gibt es tatsächlich Künstlerinnen und Künstler, die den Anspruch haben, ja, das ist schon mein Beruf und den mache ich mit Leidenschaft, aber ich bin auch noch Familienvater, Familienmutter und das muss irgendwie unter einen Hut kommen. Das scheint noch überhaupt nicht angekommen zu sein, oder?
ja, vor allem nicht im Tarifvertrag angekommen zu sein. Das ist eines unserer großen Themen, dass wir gerade uns auf den Weg gemacht haben, neue Arbeitszeitmodelle zu entwickeln oder beziehungsweise ein neues Modell zu entwickeln, das die Flexibilität des künstlerischen Betriebs gewährleistet, das aber dennoch davor schützt, vor dieser Flatrate. Wir nennen das eigentlich diesen Normalvertrag Bühne, die Abkürzung ist NV-Bühne, genau. Und wir nennen den eigentlich NV-Flatrate, weil man einmal eine Gage bekommt und dem Arbeitgeber dann eigentlich fast rund um die Uhr zur Verfügung steht. Mhm. Man hat einen Anspruch auf anderthalb freie Tage und die müssen nicht zusammengegeben werden und dann kannst du die noch zusammensammeln und hast die mal da einen halben freien Tag oder so. Die Leute sind einfach erschöpft und es war damals so, als Corona losging, haben mich ganz viele angerufen und gesagt, Lisa, es ist total blöd, dass ich das jetzt sage, aber ich bin gerade so froh, dass Corona ist und das Stopp ist, weil ich kann jetzt schon nicht mehr. Mhm. So, ne? So, das war so. Und das natürlich leiden da auch Familien drunter, geschweige denn überhaupt sich zu entscheiden, kann ich mir vorstellen, ein Kind unter solchen Bedingungen zu bekommen oder manches Mal, es sind nicht immer die Kinder, es ist auch Pflege, es ist auch die Pflege von Angehörigen.
Genau, das Thema Nichtverlängerung, was wir eben hatten, ist ja wirklich, wenn ich dann irgendwo in Bielefeld bin und plötzlich heißt es, jetzt bist du nie mehr in Bielefeld, heißt ja, ich muss mein Kind aus dem Kindergarten nehmen und nach, weiß ich nicht, Dortmund ziehen oder irgendwo anders hin, genau, oder Greifswald oder so, ja. Also da hängt ja wahnsinnig viel dran, ne?
Ja, da hängt ein tierischer Sozialstress dran. Und wenn die Kinder dann anfangen, Fingernägel zu knabbern, musst du das zu Hause ja auch noch zwischen den Proben irgendwie versuchen, moderiert zu bekommen, dass die solche Übergänge irgendwie einigermaßen schadlos überstehen. Und das sind so diese, ja, ich würde mal sagen, Bezahlung, Nichtverlängerung, Gastrechte, das sind sind so unsere großen Themen.
Was ja in einer Welt total absurd ist, in der wir sehen, dass die Deutsche Bank ist mit Sicherheit jetzt nicht das sozialste Unternehmen, was es gibt, so grundsätzlich, aber da würde das überhaupt nicht in Frage gestellt werden. Da gibt es noch einen Betriebskindergarten wahrscheinlich. Ja? Also es ist, was ich sagen will, ist, es ist so absurd, dass ausgerechnet Unternehmen, die vom Staat getragen werden, es nicht hinkriegen, diese Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu organisieren.
Ja, da haben Sie total recht. Und dazu kommt natürlich auch, dass die Gewerkschaften in den letzten Dekaden einfach auch nicht besonders stark waren. Ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass viele Leute gar nicht wussten, es gibt eine Gewerkschaft. Und der machen wir jetzt mal richtig Feuer unterm Hintern. Das hat auch damit zu tun, dass KünstlerInnen sich oft als, sage ich mal, in der eigenen Exzellenzverantwortung sehen. Meine Karriere läuft gut, weil ich gut bin und deswegen stelle ich mich in meinem Netzwerk auch mit allen gut. Und dass aber ein verdammter Tarifvertrag die Arbeitsgrundlage ist, die dich vielleicht auch erst gut sein lässt, ne? Weil du dich ausruhen konntest, weil du nicht 7 Produktionen machst im Jahr, sondern vielleicht nur 3. Das ist so ein Reality-Check, an dem haben wir in den letzten Jahren, finde ich, sehr erfolgreich gearbeitet. Wir haben unglaublichen Mitgliederzuwachs bei uns, eine unglaublich tolle Kooperation mit anderen, unseren 2 Schwestergewerkschaften. Da bin ich sehr, sehr, sehr hoffnungsfroher Dinge, dass wir da jetzt in den nächsten Jahren noch ordentlich was eingetütet kriegen.
Auf der anderen Seite steht dann eine Politik gegenüber, ne? Die sagt, ey Leute, wir wollen ja Kunst haben, das ist ja auch alles schön und gut, dass es euch gibt mit euren 120 Theatern und Tausenden von Mitarbeitern, aber wie sollen wir das den Leuten da draußen noch vermitteln? Die brauchen Kindergärten, die brauchen Schulen, unsere Brücken sind kaputt, wir haben gar keine Kohle für die Kunst, wir können eure komischen Tarifverträge, wie ihr die euch wünscht, überhaupt nicht erfüllen. Haben Sie dafür Verständnis oder sagen Sie, nee, wenn ihr euch Kunst leistet, müsst ihr sie gefälligst auch bezahlen?
Ja, das Zweite, Herr Brüggemann, wenn ihr ein Theater haben wollt, dann müsst ihr bezahlen, was ein Theater mit den Beschäftigten nun mal kostet. Und in den meisten Städten sind wir weit weg von den großen 20.000 Euro Stargagen. Ja, das muss man einfach wissen. Die meisten Städten in Deutschland ist, wenn man da ein Theater als Immobilie hat oder ein Landestheater, ein Staatstheater, ein Stadttheater, wurde wirklich zu einem Spottpreis der jeweiligen Stadt ein Theater von Qualität geschenkt, eigentlich gibt es da einen großen Haufen Schulden noch zu begleichen, ja, wenn Sie mir dieses Beispiel mal gestatten. Ja. Es wurde so viel produziert für so wahnsinnig wenig Geld zu Dumpingpreisen, dass ein Großteil meiner KollegInnen wirklich schlecht in die Rentenkasse eingezahlt hat. So, ja. Und wir haben auch ein Thema, das eigentlich viele mit Mitte 30 merken: Mensch, das war jetzt irgendwie eine heiße Zeit, mein Karrieresprung, weil was dann kickt, sind natürlich, Mensch, ich werde gesehen, ich komme irgendwie weiter, die will mich, der will mich. Und das passiert aber an ganz vielen Theatern nicht, weil da nicht die Süddeutsche oder die Welt zur Kritik vorbeikommt oder wer liebt. Ne?
Also, wir hatten gerade einen Podcast über Aussteiger, Aussteiger ganz viel. Viel in der Kultur, ne? Die da einfach auch von diesem System, diesem Dauerstress, den dieses System erzeugt, einfach nicht mehr zurechtkommen. Und lustigerweise alle sagen, in dem Moment, in dem ich draußen war, ging es mir plötzlich wieder gut. Ja? Auf der anderen Seite kann man aber natürlich auch sagen, Frau Jobt, nirgendwo gibt es so gute Bedingungen für Künstlerinnen und Künstler im Theaterbetrieb wie in Deutschland. Also schauen wir nach England, schauen wir in die USA, schauen wir nach Spanien, da sieht es überall ganz anders aus. Ne? Also eigentlich ist das Absurde, uns geht es schon gut, aber nicht gut genug, ist das so irgendwie, wie man zusammenfassen kann?
Nein, das kann man nicht so gut zusammenfassen, weil wir immer noch nicht im Vergleich zum öffentlichen Dienst eine gerechte Lohnstruktur haben und man nicht vergleichen kann, anderen geht es aber schlechter, deswegen geht es uns doch ein bisschen besser, müssen wir doch zufrieden sein. Das finde ich ein sehr, sehr wohlfeile, schwache Argumentation. Mitgliedern, denen geht es durch dieses auch Angst vor der Nichtverlängerung oder dieses permanentes beschäftigt werden in der abhängigen Beschäftigung. Das Kostüm ziehst du an, das Stück spielst du, der Intendant hat es inszeniert, da kann ich wieder, kommt man nicht so gut in Dialog oder die Dramaturgin ist seine Frau, was weiß ich, ja. Das sind sehr, sehr beklemmende oder häufig sehr beklemmende Verhältnisse. Und deswegen haben wir auch so einen großen Zulauf in der Gewerkschaft, weil sich da eben dringend was ändern muss und weil man das sich doch gar nicht vorstellen kann, dass Leute während der Elternzeit einfach den Vertrag nicht verlängert bekommen aus sogenannten künstlerischen Gründen, obwohl sie gar nicht im Theater waren und künstlerische Arbeit gemacht haben, verstehen Sie?
Absolut. Also, genau. Ja, und wir lachen drüber, weil wir denken, das sind so die Klischees, der Intendant, seine Freundin und ich und der Rest der Welt, aber es ist tatsächlich Realität. Und was mich wundert, vielleicht als letztes kleines Thema nochmal, ist wieder, es sind ja die Trägerinnen dieser Häuser, sind in der Regel wir alle, also als Gesellschaft, also als Politik. Und wenn man das sieht in Häusern, wo es Probleme gab, also ich denke an Kassel, ich denke an Wiesbaden, ich denke an Erfurt, das sind so die Beispiele aus den letzten Wochen, Monaten, da hat die Politik eigentlich immer so ein Bild gemacht von, wir kommen, wenn eigentlich fast schon alles zu spät ist. Fühlen Sie sich als Künstlerin denn noch von der Politik da vertreten oder sagen Sie, nee, wir werden da schon ganz schön hängen gelassen?
Das ist eine große Frage. Das muss man tatsächlich lokal bewerten.
Weil es ja auch schwer ist, ne? Weil Politik natürlich auch sagt, ich will jetzt nicht in künstlerische Entscheidungen eingreifen. Das ist ja auch ein verständlicher Wunsch. Ja? Also die Kunstfreiheit muss gewährt bleiben. Ja?
Genau.
Okay, lassen wir mal, also kann man nicht pauschal sagen, sondern das ist so eine Lokalgeschichte. Dann sage ich das jetzt mal. Ich finde das manchmal schon, dass Politik einen Schritt früher eingreifen könnte, gerade an den Häusern, die ich genannt habe, wo man sieht, die kommen allein gerade nicht zurecht, muss auch eine Trägerin irgendwie vermittelnd eingreifen. Ja?
Also das ist grundsätzlich mit Sicherheit richtig, weil wo wir sozusagen auch noch Nachjustierbedarf haben, ist, wie kommt Leitungspersonal in die Positionen? Wie sind diese Kommissionen zusammengesetzt? Wurde die Stelle überhaupt ausgeschrieben? Und welches Controlling hat der Aufsichtsrat oder die Stadt eben, der jeweilige Ausschuss, um zu schauen, ob die Person mit ihren Mitarbeitenden auch vernünftig umgeht? Natürlich haben wir auch Fälle gehabt, wo der Personalrat sich an die Stadt gewendet hat oder man sich an die Kulturbürgermeisterin gewendet hat und dann heißt es, das ist halt Sache des Intendanten, der Intendantin, da kann ich mich gar nicht einmischen, weil die Betriebsstätte von dieser Person geleitet wird und ich nicht der Chef von dieser Person in diesem Sinne bin. Natürlich haben wir das, aber meiner Ansicht nach, wie soll ich sagen, ich bin auch eine hoffnungslose Optimistin.
Das ist ja schon immer gut.
Ich denke dann, das wächst sich eigentlich, müsste sich das mit den nächsten Generationen ausgewaschen haben.
Ich denke auch, der öffentliche Blick ist ja drauf und wir sehen das ja auch. Und ich glaube, kein Politiker, keine Politikerin will das eigentlich langfristig haben. Frau Jopp, zum Schluss, als hoffnungslose Optimistin, kommt denn da jetzt ein Tarifvertrag, ein neuer gebacken oder kriegen Sie das nicht hin?
Das werden wir hinkriegen, natürlich. Also es wird keinen neuen geben, sondern wir werden das Ding jetzt einfach in Scheiben schneiden. Ja. Und dann werden wir uns zu den jeweiligen Scheiben, werden wir die so weiter verbessern, bis wir zufrieden sind. Jetzt gehört natürlich leider auch zu unserem Beruf, dass wir nie zufrieden sind und nicht zufrieden sein können, weil wir natürlich so einen wahnsinnigen Aufholbedarf haben. Aber genau, das ist eigentlich der Plan.
Sie nähern sich der Zufriedenheit an. So, das können wir.
Ja, sagen wir so.
Das habe ich in der Schule schon nicht verstanden. Es nähert sich unendlich an oder so ähnlich. Das ist jede Verhandlung mit der Gewerkschaft. Frau Jopp, vielen herzlichen Dank. Wir drücken Ihnen die Daumen für all Ihre Gespräche, die Sie haben. Wir haben gesehen, so eine Tarifverhandlung ist nicht nur irgendwas um Privilegien, sondern da geht es wirklich um eine Gesellschaft, wie wir uns sie leisten müssen, wollen oder können. Und das
und um Würde von KünstlerInnen.
Und
um Würde. Ja.
So.
Vielen Dank.
Sage ich da nichts mehr zu. Genau. Vielen herzlichen Dank. Lisa Jabt war das, die Chefin der Bühnengewerkschaft. Ja, und jetzt wollen wir auf die andere Seite schauen. Und da sitzt natürlich der Deutsche Bühnenverein und dessen Präsident ist Carsten Broster. Ihr habt es eben schon gehört, Doro und ich haben ihn zusammen angerufen und wurden erst einmal vor ein Quiz gestellt, was die Warteschleife in seinem Telefon betrifft. Aber natürlich haben wir dann noch weiter gesprochen und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Meine erste Frage an Carsten Broster war, offensichtlich muss doch etwas in diesen Tarifverträgen geändert werden. Das ist allen Seiten klar. Warum ist es so schwer, dass beide Seiten da zusammenkommen?
Naja, weil das immer so ist, dass man zwar im Abstrakten weiß, so wie bisher es läuft, geht's nicht weiter. Aber wie sieht ein neues System und ein neues Modell aus? Sagen, erfordert dann ganz viel Detailarbeit, die momentan aber auch gemacht wird vom Tarifausschuss gemeinsam mit den Gewerkschaften. Also wir haben durchaus einen langen Workshop in diesem Jahr schon gemacht, in dem halt auf 2 Tagen über verschiedene Modelle zusammengearbeitet worden sind. Und wir haben ja auch andere Entscheidungen, also das Hauptknackpunkt und die Hauptdiskussion sind gerade die Arbeitszeiten, aber ein anderer Knackpunkt, an dem wir in den letzten Jahren viel gearbeitet haben und wo auch viel passiert ist und man auch sieht, dass man sich einigen kann, ist der ganze Komplex der Mindestgagen. Wenn Sie sich angucken, dass wir da noch vor 2 Jahren bei 2.000 Euro lagen und jetzt bei an die 3.000 Euro, ist da wirklich massiv was passiert, was natürlich auch was mit der Verbesserung von Arbeitsbedingungen zu tun hat. Insofern sind alle bereit, sich zu bewegen. Aber man muss sich auch auf was verständigen, was dann sowohl den Ansprüchen und Anforderungen der Arbeitenden in den Häusern entspricht, gleichzeitig aber auch die Dispositionsabläufe in den Theatern und in den Orchestern ermöglicht, sodass man auch eine Flexibilität hat. Und da geht es jetzt um ganz viele Details, die man aber, glaube ich, wenn alle gut beieinander bleiben, auch wird lösen können.
Warum das so wichtig ist, lassen Sie uns mal anfangen mit den einzelnen Aspekten. Zum Beispiel an den Häusern beobachten wir ja, und die Häuser ächzen, dass es einen Fachkräftemangel gibt in der Administration, hinter den Bühnen. Wie kann da ein Tarifvertrag gegensteuern?
Na, ich glaube, erstmal muss man einen Schritt davor anfangen. In der Tat ist es so, dass wir gerade an ganz vielen Stellen Diskussionen darüber haben, kriege ich frei werdende Stellen neu besetzt. Das betrifft aber gar nicht nur die Bühnen, sondern es betrifft ganz viele Bereiche unserer Wirtschaft momentan, weil wir einfach einen Umbruch im Arbeitsmarkt haben. Und in der Tat ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass auch Theater, Kulturorte als plausible, gute Orte für gute Arbeit wahrgenommen werden. Und da hat jetzt auch nicht jede Debatte und jede Diskussion, die wir in den letzten Jahren geführt haben, nur dabei geholfen. Das fängt schon an bei den Diskussionen, die wir notwendigerweise führen mussten über wertebasierte Verhaltenskodizes und andere auch Regeln des Zusammenarbeitens, weil es einzelne Fälle gab, die vermuten ließen für den einen oder anderen, dass es mehr sind als Einzelfälle von Hinweisen darauf, dass an den Theatern auch Arbeitsbedingungen herrschen, die man heutzutage nicht mehr akzeptabel findet, die man auch niemals hätte akzeptabel finden sollen. Das heißt, das spielt natürlich eine Rolle. Empfinde ich das als attraktiven Arbeitsplatz? Das ist schon eine wichtige Voraussetzung. Und wenn das so ist, und am Ende sind das tolle, großartige Arbeitsplätze, weil ich im Team Kunst schaffen kann, das ist wirklich ja was Herausragendes, dann muss es aber auch passen. Dann muss es passen von der Art und Weise, wie ich entlohnt werde und wie ich auch Arbeit organisieren kann. Und da kommt es dann dabei, wenn die tarifvertraglichen Regelungen in den Kunsttarifverträgen teilweise noch so sind, dass am Tag bis 14 Uhr gesagt werden kann, wie am nächsten Tag gearbeitet wird, dann ist das als, sagen, Regelroutine sicherlich heutzutage nicht mehr vernünftig und muss verändert werden. Die Frage, was dann an die Stelle tritt, ob ich mit einem Wochenplan umgehen kann, wie der Wochenplan dann organisiert werden kann, das sind dann die konkreten Fragen, die diskutiert wird. Aber es hat was mit der Attraktivität von Arbeitsbedingungen zu tun.
Wir haben das eben schon, Doro, im Vorfeld gesagt, ne? Es geht um NV-Bühnenverträge, die dann auch für administrative Mitarbeiter kommen. Was hat mir noch aufgezählt?
Ja, ich habe mich gerade gefragt, man hört ja so, oder es wird ja zumindest behauptet oder gesagt von auch von Gewerkschaftsseite, das wäre der schlechteste Tarifvertrag der Welt, der NV-Bühne. Und mich würde mal interessieren, Herr Broster, was wäre denn aus Ihrer Sicht, vielleicht Ihrer persönlichen, aber aus Sicht des Bühnenvereins, eine sehr gute oder optimale Lösung oder eine Verbesserung? Was ist denn erstrebenswert?
Naja, also erstmal muss man sagen, dass eine Gewerkschaft sagt, das ist der schlechteste Tarifvertrag der Welt. Das gehört, glaube ich, ein Stück weit auch zum Verhandlungsgeklima.
Der Bahnvertrag, der war noch schlimmer, ja.
Ja, sagen wir so, zumindest die Streiks drumherum haben jetzt den einen oder anderen aufgeregt. Also ich glaube, was man sehen muss, ist, dass der NV-Bühne natürlich in einer Situation schon eine Quadratur des Kreises sagen ermöglicht, weil er natürlich einerseits Freiheitsbedingungen eines freien Kunstbetriebes versucht zu vermählen mit den Sicherheitsbedürfnissen und der perspektivischen Planbarkeit auch für die Beschäftigten. Und das vor einem Hintergrund, wo es natürlich immer und in anderen Kulturbranchen und Kunstsparten ja auch viel selbstverständlicher die Logik gibt, dann wird halt gar nicht mehr sozial versicherungspflichtig angestellt, sondern man sozusagen schart sich nur quasi projektweise Beschäftigte zueinander.
Passiert insofern, ja auch immer öfter schon, ne?
Genau, insofern ist der NV-Bühne, finde ich, immer noch Ausdruck des Versuchs, ordentliche Arbeit zu organisieren, aber das eben so zu machen, dass ich nicht am Ende in einem so verriegelten und durchgeplanten Betrieb lande, wo dann ein paar Dinge eben auch nicht funktionieren. Also wenn mein Hauptdarsteller krank wird, dann muss ich zumindest die Option haben, mal nachzufragen, ob jemand anders im Ensemble einspringen kann. So, das ist aber eine Frage, lasse ich dafür die Möglichkeit oder nehme ich die quasi von vornherein raus, weil die Frage natürlich auch denjenigen, der gefragt wird, unter Druck setzt, dann Ja zu sagen. So, das sind so dann die konkreten Punkte, um die es geht. Und insofern würde ich den NV-Bühne nicht schlechter machen, als er ist, dass er verbesserungsbedürftig ist auf jeden Fall. Und ich glaube, da geht es tatsächlich um die Frage, wie erfassen wir Arbeitszeit so, dass das für alle plausibel ist. Da will ich jetzt gar nicht sagen, das ist aus meiner Sicht das Modell, weil ich die sagen Verhandlungen, die ja am Ende sich auf ein gemeinsames Modell hoffentlich zubewegen werden, jetzt auch nicht dadurch präjudizieren möchte, dass ich sage, der Präsident hat jetzt Folgendes gesagt, ich sitze als Präsident auch nicht in der Tarifkommission, das ist ja auch nochmal so eine Besonderheit. Und insofern geht es schon darum, diese beiden Pole zu einem vernünftigen Ausgleich zu bekommen, weil ich schon finde, dass es eine Stärke unseres Theatersystems ist, eigentlich zu sagen, wir binden Künstlerinnen und Künstler auch tariflich an die Häuser und schaffen damit auch eine sozusagen gute Arbeitsbedingung. Ja. Was das dann heißt, ist der Job, vor dem wir jetzt gerade stehen, das neu zu definieren.
Ja, das wird ja auch international so wahrgenommen, muss man auch ehrlicherweise sagen, dass es in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum immer noch sehr gute Bedingungen gibt, im Gegensatz zu den anderswo sehr projektbasierten oder nur projektbasierten Arbeiten. Das, was Sie skizziert haben, das ist ja unglaublich komplex. Ist dieses Ganze, wenn man diesen NV-Bühne anfasst oder verändert, ist da nicht automatisch, wird das nicht sofort zum Organisationsentwicklungsthema eines Theaters oder eines im Grunde Unternehmens, was ja ein Theater auch ist. Also das wird ja sicherlich Kettenreaktionen auslösen. Wenn der Vertrag anders ist, müssen sich Strukturen ändern, Abläufe möglicherweise und. Gibt es da auch Gegenwind, sage ich mal, aus den Theatern selber?
Naja, eher in einem Prozess, der schon läuft. Also wir sind gerade mittendrin in der Workshop-Reihe Zukunft gestalten, wo es sozusagen tatsächlich in einem Aspekt auch um die Frage, wie sehen eigentlich Arbeitszeitmodelle an den Theatern aus, sozusagen jetzt schon geht, um auch sich vorzubereiten, was das denn für die betrieblichen Strukturen heißt, weil es natürlich eine Veränderung ist. Und man muss ehrlicherweise sagen, es gibt ja ganz viele Häuser, die schon längst nicht mehr so arbeiten, wie es im NV-Bühne drinsteht. Also es gibt viele Häuser, die auch jetzt schon einen Probenplan wochenweise machen und insofern sozusagen dann damit arbeiten. Dann ist die Frage eher, sagen auch, wie gehe ich um mit Belastungsspitzen in den Endprobenphasen, die auch selbstverständlich auf eine bestimmte Art sind, die ich in anderen Branchen ja auch kenne, wenn ich Festangestellte habe, wenn irgendwie die Projektdeadline näher rückt und im Prinzip ist ja die Premiere auch so eine Form von Projektdeadline, dann verdichtet sich auch mal Arbeit. Das gehört dann auch dazu auf eine bestimmte Art und Weise in Grenzen, die man miteinander vereinbaren muss. Die spannende Frage ist dann, wie kompensiere ich das? In welchem Zeitraum komme ich dann von den geleisteten Stunden wieder runter? Wie organisiere ich die vorher? Da gibt es viele, viele gute Lösungen in den Häusern und das jetzt alles mal zusammenzusammeln und zu gucken, was kann man auch lernen von tatsächlich schon erfolgter, veränderter betrieblicher Wirklichkeit, die da teilweise weiter ist, als der Tarifvertrag es ist. Das machen wir in vielen Prozessen im Bühnenverein und ich nehme eigentlich bei allen Beteiligten eine große Bereitschaft wahr, das Theater und den Theaterbetrieb an der Stelle neu zu denken, weil alle eben auch sagen, Wir wollen ja ein Ort sein, an dem Kreativität möglich ist, und Kreativität braucht auch gute Bedingungen. Das sagen kann man gemeinsam miteinander aushandeln, und ich hoffe halt, dass es gelingt, ohne dass man in die üblichen Tarifauseinandersetzungsroutinen, die irgendwie dann so folkloristisch zu so Verhandlungen dazugehören, zu lösen. Ich habe das Gefühl, dass eigentlich, wie Sie es auch beschrieben haben, alle das Bewusstsein dafür haben, dass man das verbessern muss, aber auch verbessern kann. Mhm. Und jetzt geht es um die Details und um die Konkretion, dass das dann auch praktisch funktioniert und nicht nur gut für die eine oder andere Seite als Erfolg in Tarifverhandlungen zu verkaufen ist.
Ist das auch eine Zeitgeistfrage, mit der wir zu tun haben? Also wir haben einen Podcast gemacht über Aussteiger aus der klassischen Musik. Ich würde es gerne nochmal aufdröseln, auf der einen Seite auf diesen Kunstaspekt und auf der anderen Seite auf diesen Hinterkunstaspekt. Also der Kunstaspekt, dass früher ist man ans Theater gegangen und das gehörte so irgendwie dazu, dass man sein Leben dafür geopfert hat und das seiner Familie, und das war normal, ja, weil man war auf der Bühne und man hat diese heilige Kunst gemacht und dafür hat man halt alles gegeben und existenziell das gelebt. Das scheint sich ja heute verändert zu haben. Es gibt tatsächlich sowas wie menschenwürdige Ansprüche auch von Künstlerinnen und Künstlern. Ist das ein Phänomen, das wir jetzt auch überhaupt erst begreifen, das lange einfach auch nicht auf der Agenda von Theatern stand?
Ja, nicht nur von Theatern. Das gilt ja ehrlicherweise für den gesamten, sagen, künstlerischen und kulturellen Bereich, und ehrlicherweise auch für viele, sagen, wissenschaftliche, sagen, soziale Jobs auch. Also wenn ich mir angucke, wie wir noch vor ein, zwei Jahrzehnten allein Kulturförderung auch seitens des Staates betrieben haben, wo teilweise die erbrachte Arbeitsleistung ja auch gar nicht in den Fördersummen drin war. Also sozusagen Förderung beispielsweise für bildende Künstler hat lange Zeit überhaupt nicht berücksichtigt, dass die Kunst, die ausgestellt wird, auch geschaffen wird. Die Diskussion darüber, dass man sowas wie ein Ausstellungshonorar auch zu zahlen hat, wenn man eine Ausstellung fördert, ist eine erschütternd junge. Das heißt, ein Stück weit haben tatsächlich alle Beteiligten mit der Selbstausbeutung der Akteure immer sehr bereitwillig sagen auch kalkuliert und gesagt, nach diesem Muster, freut euch doch, dass ihr das machen könnt und eurem Selbstentäußerungsdrang nachgeben könnt. Und insofern betrachte ich die Diskussion, die wir heute führen, eher als ein Ergebnis eines sozusagen Normalisierungs- und Aufklärungsprozesses darüber, weil es völlig selbstverständlich ist zu sagen, ich will auch ein Familienleben haben, ich will auch frei haben, ich will auch mich nicht selber zerstören oder sagen diese Künstlerattitüde sagen von Neil Young, it's better to burn out than just fade away, wenn man es mal so nehmen will. Ne? Also man muss quasi alles geben und dann ist das irgendwann vorbei und das gehört dazu. Das ist nicht gesund und das darf heutzutage auch nicht mehr sein. Und so nonchalant damit kalkulieren, macht, glaube ich, schon ganz lange keiner mehr. Da erhalten sich so die alten Reckengeschichten aus den 60er, 70er und 80er Jahren noch. Die betriebliche Wirklichkeit heute sieht an vielen Stellen jetzt schon anders aus. Aber es schleppen sich noch so Mythen mit durch den Betrieb. Und die jetzt mal tatsächlich wirklich abzuklemmen, ist schon nicht nur nicht falsch, sondern dringend notwendig.
Ich weiß nicht, ob das nur Mythen sind, da haben Sie sicherlich recht. Aber ich denke auch, dass bei vielen KünstlerInnen die Frage auch im Raum steht, werde ich denn verlängert über nächste Spielzeit hinaus? Also dieser doch auch unabhängig jetzt von Arbeitszeit und Organisation von Arbeit innerhalb von Probenprozessen ist es ja auch durchaus ein Thema, dass man im Grunde immer damit rechnen muss, nicht verlängert zu werden aus künstlerischen Gründen, die ja aber gar nicht weiter begründet werden müssen. Und ich denke auch, dass das dazu führt, also dass es ein struktureller Punkt ist, der dazu führt, dass Künstler und Künstlerinnen sich oder eher bereit dazu sind, alles zu geben und sich selbst, sagen, auf eine etwas ungesunde Weise, wie Sie es ja auch gerade gesagt haben,
zeigt jetzt dann auch auszubeuten, ja. Wozu so ein Tarifvertrag auch da ist, tatsächlich, dass es danach Freiheiten von Intendantinnen und Intendanten gibt, die auch geregelt werden müssen. Ne? Also ein Tarifvertrag eben durch diese mögliche Form von Kündigung, von der Doro jetzt geredet hat, beinhaltet ja auch so eine Art Willkür am Haus. Ist das etwas, was Sie auf der Agenda haben und auch bemerken, ja, das gab es und das müssen wir auch ändern?
Ja, das ist wirklich die, sozusagen, die Spitz-auf-Knopf-Situation, wenn es um die Frage geht, sagen, zwischen diesen beiden großen Ideen, wo erhalte ich auf der einen Seite Flexibilität und Freiheit von Kunst, nur wie sichere ich auf der anderen Seite Sicherheitsbedürfnisse von Mitarbeitenden ab? Und da ist natürlich die Frage, unter welchen Bedingungen kann die Nichtverlängerungsmitteilung ausgesprochen werden, eine ganz entscheidende, weil sie natürlich umgekehrt könnte man eben auch sagen, es ermöglicht überhaupt in unbefristete Angestelltenverhältnisse zu kommen. Das ist ja auch wieder, also das ist das Heikle an der Geschichte, weil natürlich meine Sorge wäre, wenn man die Schraube an der Stelle überdreht, sorge ich dafür, dass bestimmte Formen von unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen gar nicht mehr entstehen, sondern ich tatsächlich nur noch in einer Befristung bin, was dann die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ja nochmal verschlechtern würde. Das kommt sozusagen ja nochmal erschütternd hinzu, vor allen Dingen, wenn ich dann noch im Worst Case in die projektbezogene, sozusagen freie Beauftragung gehen würde. Insofern ist das für mich schon etwas, wo wir sehr genau hingucken müssen. Ich glaube, es ist nicht mehr so, zumindest nehme ich das mit jetzt auch in den Theatern, für die ich hier persönlich in Hamburg Verantwortung trage, an keiner Stelle so wahr, dass irgendjemand leichtfertig mit dieser Option, die im Tarifvertrag drinsteht, umgeht, sondern eigentlich sehr, sehr genau abgewogen wird, wenn man auch sehr genau sieht, was für Auswirkungen das haben kann.
Das ich kenne eigentlich mag für Hamburg stimmen, aber wir hören das aus Kassel, wir hören das aus Wiesbaden, haben wir es gehört, wir hören das in dem Bericht in Erfurt. Also wir sehen ja schon durchaus, dass es ziemlich viele Häuser eigentlich in Deutschland gibt, wo ein Großteil des Ensembles sagt, oh Mensch, ja, das läuft nicht rund hier, wir wissen eigentlich alle Bescheid, aber oh Mann, eigentlich wollen wir schon nächstes Jahr auch noch wieder spielen. Also es ist doch ein ernsthaftes Problem vorhanden.
Es ist ein Problem voran, eine Herausforderung, das anders zu lösen. Ich glaube, man muss eben gucken, was kann man machen? Und dann ist es sinnvoll, dieses Instrument an dieser Stelle durch ein anderes zu ersetzen? Oder geht es vor allen Dingen eben tatsächlich auch um die Handhabung und damit um die Ausführungsbestimmung für dieses Instrument? Das ist immer Gegenstand. Wir haben es vor allen Dingen bei Intendantwechseln auf der einen Seite. Genau. Sagen, da ist es natürlich auch ein Thema, wo wir es dann auch teilweise ganz praktisch haben. Es kommt eine neue Intendanz, die sagt Diversität des Ensembles. Das Ensemble sagt auch, wir müssen diverser werden. Man guckt das Ensemble, es ist nicht divers. Man fragt sich, wie wird es denn diverser? So, und dann bin ich genau an diesem Punkt, der dann sozusagen zu Konsequenzen führen kann, die im Einzelfall dann eben auch tatsächlich problematisch sind. Das ist etwas, wo man, glaube ich, sehr genau gucken muss und man sehr bewusst und sehr vorsichtig damit umgehen muss. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir an der Stelle zu Veränderungen kommen. Ich kann mir nur schwerlich momentan vorstellen, dieses Instrument quasi komplett dran zu geben, weil ich dann im Prinzip am Ende ja in sowas wie öffentlichen Festanstellungsverhältnissen wäre und damit auch in einer, sagen, Verregelung, die dann natürlich Veränderungen im Ensemble überhaupt nicht mehr möglich machen können und würden und umgekehrt natürlich auch, das darf man ja auch nicht übersehen, auch den Beschäftigten selber die Möglichkeit nehmen, unter Umständen zu sagen, ich verändere mich auch aus eigener Kraft irgendwo anders hin.
Das heißt, es gäbe ja da Möglichkeiten, das sozusagen auch innerhalb des Vertrages zu regeln, indem mehrere Menschen darüber bestimmen und nicht ein Intendant oder eine Intendantin, indem es dann verschiedene Abstufungen gibt. Also das wären ja Möglichkeiten, die man relativ schnell und relativ einfach in so einen Vertrag bringen könnte.
Das meine ich ja auch mit Optionen, über die man jetzt reden muss, wie man sowas bauen kann. Wir haben natürlich auch die entsprechenden Schiedsgerichtsverfahren, die wir auch noch anwenden können. Genau. Wir haben auch sozusagen da schon Modelle, die unterschiedlich arbeiten. Das meine ich ja damit. Ich glaube, man muss sich angucken, wie man diesen Prozess organisiert. Aber der ein oder andere, der jetzt fordert, das muss im Prinzip weg und es muss im Prinzip die Festanstellung geben, an die ich nicht mehr rankomme, übersieht, glaube ich, zu was für einer Verregelung das in den Häusern auch führen würde. Dass wir da mehr Sicherheit brauchen, ist so, dass wir aber gleichzeitig die Freiheit und die Möglichkeiten der Kunst erhalten müssen auch. Und deswegen da sozusagen spitzt sich dann dieser Abwägungsprozess wirklich auf eine sehr sozusagen Spitz-auf-Knopf-Situation zu. Und wir müssen vor allen Dingen verhindern, dass sozusagen Veränderungen, die an der Stelle zu einem zu starken Ausschlagen in Richtung Sicherheitsbedürfnisse sozusagen führen werden, am Ende dazu führen, dass uns die Häuser komplett aus dem Tarif rausgehen und sagen, dann lösen wir es halt ohne Anstellung und machen das nur noch über sozusagen projektscharfe Verträge und erhalten uns die hohe Freiheit. Dann hätten wir mit Zitronen gehandelt.
Mit den Vertragsverlängerungen ist das, glaube ich, klar geworden. Wir haben aber das Problem, zum Beispiel in Hamburg wird es ja auch kommen. Wir hatten gerade im Podcast auch Barry Kosky zum Beispiel über Intendanten, die auch Regisseure sind. In Hamburg wird das absehbar auch so sein. Es wird verschiedene Häuser geben und immer mehr und zum Glück ja auch Regisseure, die dann zu Intendanten werden oder Regisseurinnen. Das scheint ja auch ein Konflikt zu sein. Das haben wir dann wieder an anderen Häusern gesehen. Ich sage nochmal Erfurt oder Wiesbaden, wo natürlich der regieführende Intendant problematisch ist. Kann man das im Vorfeld auch vertraglich sozusagen absichern oder ist das wirklich eine Mentalitätsfrage, wo dann nachher die Trägerinnen und Träger ein Auge drauf haben müssen?
Naja, ich würde allen grundsätzlich raten, und das dann haben wir in Hamburg ja in allen Häusern, und das entschärft diesen potenziellen Konflikt schon mal ganz deutlich, dass sie wirklich gleichberechtigte Doppelspitzen haben. Also sie haben an der Spitze der GmbHs, die unsere Theater sind, immer gleichberechtigt zwei Geschäftsführungen, einen Intendant, Intendantin und einen kaufmännischen Geschäftsführer, kaufmännische Geschäftsführerin, die beide gemeinsam gesamthaft die Verantwortung für den Betrieb tragen. Und damit entschärfen sich solche Konflikte dann doch schon mal ganz erheblich, weil sie sagen, da eben auch immer dann ja auch eine Situation haben, in der eben nicht mehr einer alleine alles entscheiden kann. Das spielt schon eine erhebliche Rolle und führt auch dazu, dass selbst in Konflikten, die dann nur einer mit internen anderen Akteuren hat, trotzdem eine Transparenz gegenüber dem Träger, in diesem Fall der Stadt, da ist und wir dann auch eine Interventionsmöglichkeit haben, die man dann auch in Anspruch nehmen muss. Und ich glaube, man wird auch so Dinge wie entsprechende externe Beschwerdestellen und anderes, worüber wir ja auch viel reden, schaffen müssen, um sagen, an der Stelle eben nicht eine Machtkonzentration in einzelnen Händen sagen, zu ermöglichen, sondern es immer zu ermöglichen, im ersten Schritt überhaupt mal einen Ansprechpartner zu haben, der auch sagen, sanktions- und entscheidungsbefugt ist außerhalb der unmittelbaren Konfliktaufstellung. Und im zweiten Schritt dann aber natürlich auch in der Lage ist, außerhalb des Hauses selber mit dem Träger, dem Gesellschafter in dieses Gespräch darüber zu gehen, was da im Haus gerade vor sich gehen mag. Ich habe Gott sei Dank eine Situation, die so zugespitzt ist, in Hamburg noch nicht erlebt. Das darf auch gerne so bleiben. Aber natürlich kenne ich die Erzählung sozusagen aus anderen Häusern auch. Und das hat was zu tun mit, wie organisiere ich es innerbetrieblich und vor allen Dingen, wie organisiere ich einen Betrieb, der nicht sagen, pyramidal auf eine Person an der Spitze zuläuft, sondern auch eine Verantwortungsteilung und damit ein System von Checks and Balances ermöglicht, was dann nicht gleich sofort in diese gerade so beliebten Teamlösungen nur hineinführt, die ja manchmal auch nur eine Verantwortungsdiffusion mit sich bringen. Mhm. Keiner fühlt sich mehr für irgendwas verantwortlich. Dieses Doppelspitzenmodell, das ich jetzt auch nicht erfunden, sondern geerbt habe, hier in Hamburg, finde ich aber als sehr wohltuend in dieser nüchternen, rationalen auch Trennung der Logiken. Der eine kümmert sich um die Kunst, der andere um den Betrieb, aber gesamthaft wird es dann was Vernünftiges.
In Erfurt muss dann auch die gesamte Doppelspitze gehen. Also, kann das sein, dass die kollektiv
kann manchmal scheitern. Auch diese. Ja.
Doro, wir hatten noch als Thema genau diese Frage nach Trägerinnen und Trägern und der Verantwortung der Kulturpolitik. Vielleicht kannst du das nochmal als Thema konkretisieren.
Was uns so bei dem Blick etwas von außen auf solche Themen aufgefallen ist, dass oft die Träger, ich will nicht sagen, eine unrühmliche Rolle spielen, aber dass man oft das Gefühl hat, das sind so ein bisschen zahnlose Tiger, die dann irgendwie auch, das dann irgendwie mitkriegen, aber zu spät und dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen und dann wird versucht, über Mediationen oder über sonstige Streitschlichtungsverfahren irgendwelche Lösungen zu finden. Und die Frage, die sich da aufwirft, wie könnte denn der Träger eines Theaters eine gewichtigere oder stärkere Rolle bekommen, ohne jetzt Gefahr zu laufen, als Politik sich in künstlerische Prozesse einzumischen.
Da haben Sie so ein bisschen die Quadratur des Kreises in Ihrer Frage ja selber schon umrissen, weil der Normalfall wäre tatsächlich, und so ist das ja auch, wir gehen davon aus, dass wir, wenn wir Geschäftsführungen berufen und die dann in Hamburg sind Aufsichtsräte, woanders läuft das dann über andere sagen Strukturen, wenn die Häuser noch Teile der Verwaltung sind, was ja bisweilen auch vorkommt, sozusagen wir normieren die Rahmenbedingungen, gehen aber davon aus, dass die Geschäftsführung im Rahmen ihrer Möglichkeiten sagen, sich um die Förderung und die sagen, Beförderung der vernünftigen Arbeitsbedingungen und der vernünftigen Geschäftsprozesse innerhalb des Hauses dann auch kümmert und dafür auch die Verantwortung übernimmt. Und für diese Verantwortung muss sie dann auch gegenüber dem Aufsichtsrat belegen. So, das ist der Normalfall. Je tiefer wir sagen, jetzt als Verwaltung, als Gesellschafter dann ja eher in die einzelnen Häuser noch rein müssen, desto problematischer kann das natürlich potenziell auch für die Unabhängigkeit der Häuser werden, weil dann man auf einmal anfängt, von außen auch Entscheidungen zu treffen, die nicht sinnvoll sind. Wir haben versucht, und das sind die Prozesse, die wir gerade als Bühnenverein auch steuern, mit so Instrumenten wie zum einen dem wertebasierten Verhaltenskodex, den wir ja nochmal überarbeitet haben, der ja auch auf diese verschiedenen Aspekte hinwirkt. Im zweiten aber auch mit der Frage, wie sieht eigentlich ein sozusagen Findungsmodell für sozusagen Intendanzfindungsprozesse aus. Es gibt jetzt auch weiter daran anknüpfende Prozesse, dass wir auch überlegen, wie sucht man kaufmännische Geschäftsführung, dass wir auch überlegen, wie strukturiert man denn einen Intendanzwechsel, um überhaupt dort mal sagen, auch für die Träger, die das ja nur alle paar Jahre machen und die Verantwortlichen in den Positionen potenziell vielleicht auch nur einmal in ihrem Leben einen Intendant suchen, wenn es um einen kommunalen Wahlbeamten geht, der bei der nächsten Wahl vielleicht auch wieder weg ist. Dann machen die das ja gar nicht häufiger und entwickeln jetzt auch kein eigenes Know-how darin, wie solche Verfahren funktionieren, dass wir da an der Stelle etwas sagen Normierendes, nicht im Sinne von so muss es sein, aber so könnt ihr mit eurer Verantwortung vernünftig umgehen, als Handreichung dann auch jeweils in die sagen in die Rechtsträgergruppe, wie die ja im Bühnenverein auch organisiert ist, wo wir ja nicht nur die Theater haben, sondern eben auch die Kommunen und die Länder, die entsprechend die Theater führen. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger erster Schritt. Und das Zweite, was man gucken muss, ist, man muss solche Sachen innerhalb der Häuser wie das AGG ernst nehmen. Also ganz banal fängt schon teilweise damit an, dass die Beschwerdestellen, die gesetzlich ja vorgeschrieben sind, gar nicht vorhanden sind. Mhm. Ich muss weiter gucken, dass ich mit dem Betriebs- und Personalräten auch vernünftige Strukturen haben, die eben auch das Vertrauen der Belegschaft besitzen und interventionsfähig sind. Und ich muss drittens mir angucken, gerade im kommunalen Bereich, ist das ja etwas, was längst nicht mehr nur Kunstbetriebe oder Theater betrifft, sondern alle kommunalen Unternehmen, habe ich unter Umständen im Zuge der sagen stärkeren Beschäftigung sowohl mit Compliance-Fragen als auch mit Fragen sagen von sagen übergriffigen Verhalten oder nicht funktionierenden Führungssituationen eine Beschwerdestruktur, die potenziell auch außerhalb der Institution selber liegt und deswegen nochmal anders adressierbar werden kann. Das empfehlen wir im Aufbau und das passiert jetzt an vielen Stellen auch. Ob ich das dann nur für ein Theater bauen muss oder nicht vielleicht auch gleich für meinen gesamten kommunalen Unternehmensbestand, ist dann aber eine Aufgabe, die jeweils vor Ort zu klären ist.
Genau, da kommt mir die Frage auch in den Sinn, haben da Kulturdezernate oder Kulturverantwortliche in Kommunen und Ländern überhaupt Kapazitäten, das so nachzuhalten und auch da so tief reinzugehen und auch teilweise die Expertise? Man hat ja schon manchmal den Eindruck, dass sehr viele Kulturverantwortliche im öffentlichen Bereich oder im kulturpolitischen Bereich auch nicht sehr tief im Thema der Strukturen solcher Häuser drin sind und auch vielleicht gar nicht sein können.
Also ja, sogar noch mehr. Ne? Das sehen wir ja, wenn wir einfach rumgucken. Ja. Sie scheinen da ja ultimative Lobhudelei an, Achtung, der Pistorius der Kulturpolitik zu sein. Aber ganz oft sind eben da auch auf ihrem Job in den einzelnen Bundesländern Leute, die eben doch vor Verantwortung eher wegrennen. Also wir haben das jetzt in Hessen mit zwei unterschiedlichen Regierungen gesehen, wo der Kladderadatsch jetzt da ist, weil einfach kulturpolitisch keine Verantwortung übernommen wurde. Wir sehen eine Situation an der Münchner Staatsoper, wo ein Kulturpolitiker einfach so eine Hängepartie zum Schaden aller macht. Also einfach, warum sind einfach Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker oft so hundsmiserabel schlecht?
Na.
Aber ein bisschen müssen Sie auch lachen.
Ich könnte Ihnen jetzt hart widersprechen, aber das führt das Gespräch in eine andere Richtung. Was, glaube ich, richtig ist, ist, dass man in der Kulturpolitik ein bisschen davor zurückzuckt. Und das finde ich erstmal als Grundimpuls auch nicht falsch, zu sagen, ich arbeite weniger mit harten Direktiven und Ansagen in die Häuser hinein. Und ich arbeite mehr tatsächlich mit dem sozusagen Schaffen von Gesprächszusammenhängen, in denen ich die besondere Freiheit, die diese Häuser habe, auch erstmal zu wahren bereit bin. Weil es natürlich auch die Umkehrbeispiele von Kulturpolitikern gibt, die der Meinung sind, sie können jetzt ganz tief hineinregeln. Und das macht es auch nicht zwingend besser. In der Tat ist aber sozusagen die Balance in der Kulturpolitik delikater als in anderen Bereichen, wo sie es letztlich mit nachgeordneten Behörden für den Brücken- oder Straßenbau in einer Stadt zu tun haben, denen sie eine Anweisung geben und dann machen die das.
Ja, aber sie haben auch eine Verantwortung für 800, 900 Leute immer. Ne? Das ist ja, das
sind natürlich
ja
haben sie die, aber ihr Job als Kulturpolitiker in erster Linie ist, sie suchen die richtigen Leute mit dem richtigen Profil, die in der Lage sind, dieses Haus zu leiten. Und da findet es dann teilweise eher statt, dass man da unter Umständen genauer, deswegen so Sachen wie Intendanzfindungsprozesse, welches Profil suche ich denn, welche Kompetenzen muss jemand mitbringen und sozusagen, wie sieht auch der Prozess aus? Ich hoffe, die Zeit, in der einfach ein Kulturdezernent sich zum Kaffee mit seinem sozusagen immer schon hochgeliebten, geschätzten Regisseur trifft und sagt, willst du nicht mehr 5 Jahre bei uns das Theater leiten, dass die endgültig vorbei sind, sondern ich eine Struktur habe, wo am Ende, so machen wir es beispielsweise bei uns, auch sozusagen Vertreterinnen und Vertreter der Belegschaft natürlich Teil des Erfindungsprozesses sind und auch ihre sozusagen Perspektive aus dem Haus heraus oder auch die sozusagen der Partner in der Doppelspitze die Perspektive aus dem Haus heraus mit in diese Prozesse hineinbringt, damit wir da auch andere Entscheidungen treffen können und Kompetenzprofile an die Spitze holen. In dem Moment, in dem sie als aufsichtsführende Behörde oder als Gesellschafter in die Geschäftsprozesse der Häuser hineingehen, brennt eigentlich schon der Baum. Sie müssen eigentlich verhindern, dass dieser Moment jemals eintritt, weil Sie vorher das Haus so strukturieren.
Aber er tritt dann trotzdem ein, dann müssen Sie auch agieren können. Ne? Das ist halt auch
das Wichtige. Da müssen Sie agieren können und das ist dann das, was aber auch dann nicht zwingend Kulturministerinnen und Minister oder Kulturdezernenten, aber diejenigen, die in den Theaterreferaten der Ministerien beispielsweise sitzen, auch sehr häufig sehr intensiv machen. Und da kenne ich ganz viele Leute, die wirklich herausragend gute Arbeit leisten, auch in der kollegialen Beratung der Häuser durch solche Prozesse hindurchzukommen, bis hin natürlich aber auch zu Prozessen, wo wir sagen, da braucht es einen Organisationsentwicklungsprozess, da müsst ihr euch eure Strukturen anders angucken, ihr braucht entsprechende Beratung, Sensibilisierung und was wir da also in den letzten Jahren an Instrumenten entwickelt haben, die wir über den Bühnenverein gerade sammeln und auch allen zur Verfügung stellen, damit sie auch über das sozusagen Prozesswissen verfügen, mit solchen sozusagen zugespitzten Situationen in den Häusern auch umgehen zu können.
Und das wäre ja dann auch Teil dieser Checks and Balances, die Sie vorhin angesprochen haben, ne? Von der anderen Seite aus gesehen. Aber vielleicht kann ich noch eine Sache im kulturpolitischen Bereich. Sie wissen vielleicht, dass wir als Lismon-Stiftung oder Lismon-Center der Bertelsmann-Stiftung letztes Jahr diesen Relevanzmonitor Kultur veröffentlicht haben, also durchgeführt und veröffentlicht. Und da kam ja eine erstaunlich hohe oder unerwartet hohe und sehr erfreulich hohe Akzeptanz für diese Theater, öffentlich mit öffentlichen Mitteln geförderten Theaterangebote und natürlich dieser Gap, ja, wir finden super, dass es die gibt, aber irgendwie, ach so, nee, hingegangen sind wir auch schon länger nicht mehr, so ein bisschen, ne? Das jetzt mal beiseite genommen. Der Punkt, der mich oder warum ich persönlich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man da auch kulturpolitisch sehr, sehr stark agiert und auch sehr selbstbewusst agiert, ist im Hinblick auf die möglichen Veränderungen in den Länderparlamenten, auch in den Kommunen, jetzt gerade in diesem sogenannten Superwahljahr bei uns in Deutschland. Es gibt schon die berechtigte Annahme, dass gerade Politiker der AfD und Politikerinnen der AfD natürlich auch gerade den Bereich Kulturpolitik für sich entdecken auf eine sehr eigenartige Weise und auch versuchen zu instrumentalisieren. Und sehen Sie da eine Gefahr für die Strukturen oder die Transformationsprozesse, in denen die Theater jetzt stecken? Wie schätzen Sie das ein, Herr Broster?
Na, ich sehe am Ende eine Gefahr tatsächlich für die Produktionsbedingungen freier Kunst. Also ich würde es noch eine Spur höher nehmen. Das hat jetzt nicht nur was mit den Organisationsstrukturen zu tun, weil natürlich kann man auch in ein Theater, das man voll finanziert, ohne dass man formal was an den Rahmenbedingungen verändert, sehr robust hinein agieren aus der Administration heraus. Wenn man denn nicht die Skrupel hat, die einem ein höheres Bewusstsein für freie Kunst vielleicht nochmal auferlegen mag. Verhindern kann ich das nicht. Wenn jemand die Rechnung zahlt, hat er in der Regel auch Macht. So die Frage ist, setzt er sie ein oder setzt er sie nicht ein und in welcher Form setzt er sie ein? Und die Sorge, die wir alle gerade haben, ist, und die Sie artikuliert haben und die teile ich, ist, dass wir natürlich Wahlprogramme sehen, in denen stehen so Sachen drin wie Zuwendungen gibt es künftig nur noch, wenn du dich dazu verpflichtest, die regionale Identität und das Heimatgefühl mit deinem Programm zu stärken oder einer deutschen Leitkultur Genüge tust. Und dann überlegt man mal, ob dann eigentlich jemand wie Barry Kosky noch überhaupt an einem Opernhaus inszenieren dürfte. Was ist denn deutsche Leitkultur?
Oder wenn also, du überhaupt selbst erfolgreich bist und Massen gewinnst. Ja? Also genau das Gegenteil von dem, was ein Subventionstheater eigentlich ist. Ja? Also das Experiment das wird totgesagt. Ne?
Genau, dass die Gefahr besteht, dass man bestimmte Dinge dann eben nicht mehr sozusagen nicht mehr machen kann. Deswegen geht es jetzt schon spitz auf Knopf und deswegen fangen ja auch die Theater über den Bühnenverein mit den Orchestern gemeinsam selber mit einer Kampagne Theater für die Demokratie oder wir haben die vielen gerade wiederbelebt mit anderen Kultursparten zusammen. Viele andere sind auch unterwegs, weil ich glaube, die Leute merken schon, es geht jetzt fundamental darum, bestimmte Freiheiten und auch die Rahmenbedingungen, die das Ausüben dieser Freiheiten braucht, zu sichern und Da droht schon was zu erodieren und es kommt hart darauf an, dass wir uns immer wieder klar machen an der Stelle. Auch deswegen meine Zurückhaltung, jetzt hier einfach einem sozusagen schnellen Hineinregieren in die Strukturen das Wort zu reden. Damit löse ich vielleicht kurzfristig das eine Problem, ich schaffe aber langfristig die Legitimation dafür, neue Probleme sozusagen nicht mehr beseitigen zu können. Und insofern ist es schon eine kluge Art, dass Kulturpolitik, ich sag mal, stärker mit diskursiver Macht arbeiten muss und weniger mit administrativer Durchsetzungskraft in die Institutionen hineingehen muss. Und ich hoffe sehr, dass das so bleibt und alle, die Kontenance wahren aus dem demokratischen Spektrum, und sagen, sich die Freiheiten da auch zu organisieren und unsere Gesellschaft tatsächlich zu diesen liberalen Aushandlungen und auch zu dem Aushalten, dass an den Häusern etwas passiert, was ich gerade nicht gut finde, sagen, zu befähigen, weil das ist natürlich immer so, mir gefallen auch nicht alle Programme, die passieren, ich glaube, niemandem gefallen sind, aber das heißt ja nicht, dass sie deswegen nicht stattfinden dürfen, im Gegenteil, sondern die bereichern mich ja und fordern mich heraus, dann auch eine eigene Position zu beziehen und das habe ich manchmal das Gefühl, verlieren wir im vorpolitischen Raum als Gesellschaft so ein bisschen, wir wollen gerne in eine Situation kommen oder einige von uns, habe ich manchmal den Eindruck, dass quasi vor dem Betreten des öffentlichen Raumes schon sichergestellt ist, dass nur aushaltbare und vernünftige Dinge gesagt werden. Das finde ich aber ja eigentlich erst im Streit in der Öffentlichkeit heraus und dann verwerfe ich, dass das Unsinn ist. Und ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen und die Freiheit, uns das als Gesellschaft auch zu leisten, dass Unsinn gesagt werden darf und auch Unsinn gespielt werden darf und wir dann gemeinsam miteinander aushandeln, wie wir das eigentlich finden. Das ist eine Herausforderung, vor der stehen wir massiv in diesem Jahr. Und da können tatsächlich Häuser, die selbstbewusst auf diese Freiheit pochen, sagen, nee, wir spielen mal, wie es noch sein könnte, können uns gesellschaftlich dabei helfen, tatsächlich auch die Schönheit dieser Freiheit wieder zu entdecken und nicht nur die Bedrohung und die Aufregung, die sie erzeugt.
Absolut. Demokratie ist anstrengend, das haben wir alle gelernt und aufreibend, aber sie lohnt sich, das wissen wir auch. Und wie Sie gesagt haben, Broster, man muss nur in die Programme der AfD schauen, um zu sehen, wie es dann werden wird. Also es gibt Vorwarnung, die sind ganz klar. Wir haben gelernt, während Klaus Wowereit Herrn Kosky noch in der Küche den Vertrag unter die Nase gehalten hat, haben Sie mit Herrn Kratzer ganz offiziell und im sauberen Ausschreiben den Intendanten gefunden.
In einer ordentlichen Findungskommission.
Und danach geht es dann vielleicht in die Küche.
Genau. Das ist dann was anderes, aber da ist die Entscheidung dann gefallen.
Genau. Herr Broster, vielen herzlichen Dank. dass Sie uns Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit. Doro, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Ja, danke.
Und danke auf bald. Und wir sehen uns im Theater und schauen, was auf der Bühne passiert. Denn um die Strukturen, da kümmern Sie sich, Herr Proster, okay?
Alles klar. Wobei ich auch gerne sehe, was auf der Bühne passiert. Ich danke fürs Gespräch.
Danke. Jo, das war mal allerhand Tobak, viel nachzudenken. Wir sehen, es ist einiges im Wandel. Die Ansprüche an das Theater ändern sich, die Welt um das Theater herum ändert sich und das zwingt natürlich die Theater, sich auch zu ändern. Die Tarifverträge sind eine Möglichkeit, auf sich wandelnde Realitäten zu reagieren. Dass das überfällig ist, da sind sich, glaube ich, alle Tarifparteien einig. Wie genau das ausformuliert werden soll, darüber wird gerade gestritten. Darüber streiten wir hier, darüber streitet ihr da draußen. Schreibt uns gerne, was ihr zu diesem Thema denkt, redaktion@allesklarklassik.de, denn nächsten Freitag werden Doro und ich das mit Sicherheit nochmal nachbesprechen, was wir heute alles gehört haben. Bis dahin sage ich, wie immer, haltet die Ohren steif, bis nächste Woche, alles Gute, kommt gut durch die Woche. Aber jetzt ist erstmal Wochenende. Ciao.